Ja, also wir sind im ersten Petrusbrief und wir müssen uns vorstellen, wenn wir einen Brief bekommen von irgendjemandem und da schreibt uns jemand als Einleitung an die Geliebte, an den erwählten Fremdling, an einen erwählten Fremdling. Das klingt ganz eigenartig und wahrscheinlich haben die Christen, als sie das lasen, auch sich eigenartig gefühlt. Wie nennt der Apostel Petrus uns Christen? Er nennt uns erwählte Fremdlinge, Erlesene, das heißt kostbare Fremdlinge. Und wir haben gestern gesagt, sie sind deshalb kostbare Fremdlinge, weil sie in Christus sind. Deshalb sind sie kostbar. Durch Christus sind sie kostbar geworden. Und Fremdlinge sind sie, weil sie nicht zu Hause sind auf dieser Erde. Und ein Anliegen von Petrus ist, dass die Christen sich ausrichten auf die andere Welt, auf die jenseitige Welt. Und er beginnt mit einem Lobpreis, und wir haben gestern diesen Lobpreis gelesen, Vers 3 bis Vers 12, und wir kamen dann bis Vers 9. Er hat Gott gelobt über die Wiedergeburt, also Gott gelobt dafür, dass er uns wiedergeboren hat zu einer wunderbaren Zukunft. Und dann hat er die Zukunft beschrieben. Und ab Vers 10 geht es dann darum, dass er sagt, dass diese Botschaft über diese herrliche Zukunft, das nennt man das Evangelium, und dieses Evangelium war schon im Alten Testament Gegenstand des Erforschens und der Gegenstand der Prophetie. Und wir lesen jetzt heute ab Vers 10 bezüglich dieser Rettung, suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade weissagten, die für euch gedacht war. Sie forschten, auf welche oder welcherlei Art Zeit hindeutete der Geist Christi, der in ihnen war, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst dienten, sondern uns mit dem, was euch nun als Evangelium weitergegeben wurde, durch die, die euch das Evangelium sagten, durch den Heiligen Geist, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Dinge, in die auch Engel hineinzugucken begehren. Also hier steht hineinzuspähen begehren. Aber spähen heißt gucken, oder? Also die Engel, die begehren hineinzugucken in diese Dinge. Es geht hier jetzt darum, ich möchte hier nur ganz schnell auf diese Verse eingehen, weil nachher, was nachher kommt, wird uns jetzt dann länger beschäftigen und ist sehr, sehr wichtig. Aber ich darf hier da doch noch einiges sagen zu diesen Versen 10 bis 12. Also dieses herrliche Heil, das Gott für die Gläubigen bereit hat, danach haben schon die Propheten geforscht, Gott hat ihnen schon einiges gezeigt über dieses herrliche Heil und sie forschten, auf welche Zeit der Geist Jesu Christi deutete. Also der Geist Christi, der war schon im Alten Testament in den Propheten und dieser Geist wirkte in den Propheten, er sprach durch die Propheten und dieser Geist bezeugte im Voraus die Leiden Jesu Christi und die darauf folgenden Herrlichkeiten, heißt es hier. Und von diesen Herrlichkeiten, von den Leiden und von den Herrlichkeiten haben diese Propheten also gesprochen, von den Leiden Christi und von den Herrlichkeiten Christi. Die Leiden Christi, das war sein Leben. Und die Herrlichkeiten Christi, das ist alles, was nach der Auferstehung kam. Die Auferstehung und sein Königreich. Der Herr Jesus sitzt jetzt auf dem Königsthron. Der sitzt jetzt auf dem Thron Davids. Jesus Christus regiert die ganze Welt. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Alles, was geschieht, Jesus Christus hat es in der Hand. Aber er hat noch Feinde und die Feinde sind ihm nicht unterworfen. Er hat einige, die sind ihm schon unterworfen, einige Menschen, das sind alle Gläubigen. Immer wenn ein Mensch gläubig wird, dann wächst das Reich Jesu Christi. Das Reich Jesu Christi sieht man nicht, ist unsichtbar, aber es wächst, und zwar es wächst in dem Maße, in dem Menschen sagen, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns klar sind, dass wir, wenn wir Christen sind, wir dienen dem Herrn Jesus Christus, wir leben jetzt mit einem unsichtbaren Herrn und wir sollen uns dessen richtig bewusst werden. Oft ist es ja so, dass man etwas, was man nicht sieht, vergisst man gerne, oder? Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wir sollen lernen, und Petrus ist darauf bedacht, dass die Christen lernen, mit dem unsichtbaren Herrn zu leben. Der Herr ist König, er regiert. Und wenn in Syrien Kriege sind, dann ist das ein Gericht des Königs, Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt. Der Herr regiert. Und wenn irgendwo schreckliche Katastrophen sind, dann ist das ein Wort Gottes an die Menschheit, und zwar an die Überlebenden. Die gestorben sind, die sind gestorben, aber die Überlebenden, die meint er, mit denen spricht er und sagt, denkt dran, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr furchtbar umkommen, in ein ewiges Gericht kommen. Das hat der Herr Jesus damals gesagt. Da war mal ein Turm, der ist umgestürzt und 70 Leute waren tot. Und dann haben die Leute gesagt, das müssen böse Leute gewesen sein, dass sie gestorben sind. Dann sagt der Herr Jesus, nein, die waren überhaupt nicht böser als ihr. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Also der Herr regiert, und in dem Maße, in dem ein Mensch Jesus Christus, wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt als Herrn, dann wächst das Königreich. Und jetzt ist es aber so, wenn der Herr Jesus in unser Leben kommt, dann lässt er uns den freien Willen, wie viel von unserem Leben wir ihm geben. Er sagt, es ist wie wenn der Herr Jesus in ein Haus kommt und du sagst, Herr Jesus, du bist jetzt mein Gast, du darfst hier in eine kleine Kammer wohnen, die gehört dir, aber bitte alles andere, das gehört mir und das bitte berühre nicht, das sind meine Sachen. Ja? Dann wird der Herr Jesus sagen, na gut, habe ich wenigstens ein Zimmer. Aber er wird nicht zufrieden sein. Der Herr Jesus möchte unsere ganze Wohnung, unser ganzes Haus regieren. Er möchte, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr Jesus Christus, heute überschreibe ich dir mein Haus. Jetzt gehört alles dir. Darf ich bei dir noch ein bisschen wohnen? So ist es gemeint, oder? Der Herr will König sein in unserem Leben. Und in der Praxis heißt das so, wenn ein Mensch sich bekehrt zu Christus, oder? Dann sagt er, ja, Herr Jesus, du sollst Herr sein. Und oft ist es so, dass man noch nicht ganz merkt, in welchem Bereich möchte eigentlich Herr sein. Ja? Und es braucht eine Zeit lang, bis man merkt, aha, der Herr will über alles Herr sein. Über alles, was ich tue, über alles, was ich gern habe oder nicht gern habe, über meine Beziehungen, über mein Leben, mein Benehmen und mein Leben in der Schule und am Arbeitsplatz und in meiner Ehe und über die geheimen Dinge, die ich sonst niemandem zeige, auch über die möchte der Herr Herr sein. Und jedes Mal, wenn ich etwas erkenne in meinem Leben, wo der Herr Jesus nicht Herr ist und ich sage, Herr Jesus, ich übergebe dir das, bitte vergib mir, dass ich dich nicht Herr sein habe lassen, dann wächst sein Königreich. Und der Herr möchte, dass sein Königreich ganz wächst. Und glücklich ist der Mensch, wo der Herr Jesus regieren kann. Weil der Herr Jesus, weil wir so gebaut sind, wir Menschen, wir brauchen einen Herrn, der uns regiert. Und dann kommt es gut, dann haben wir Freude, weil er der beste Herr ist, den es gibt. Also Petrus will, dass die Herrschaft Jesu Christi sich ausbreitet, und deshalb spricht er hier von dieser herrlichen Botschaft, und er sagt, die Propheten haben schon davon gesprochen, über die Leiden Christi und über die Herrlichkeiten danach, die Herrlichkeit seines Königreiches. Eines Tages wird der Herr wiederkommen und dann wird er überall seine Herrschaft aufrichten und dann müssen sich die Knie aller beugen, ob sie wollen oder nicht. Und in Vers 12 heißt es, ihnen wurde enthüllt, dass sie nicht für sich selbst, sondern uns dienten. Also sie haben nicht eine Botschaft für sich selbst gehabt, sondern die Botschaft, die Propheten im Alten Testament gesprochen haben, die war für uns. Also wenn sie Jesaja lesen, dann sollen sie wissen, das ist für uns geschrieben. Und andere Propheten. Uns dienten mit dem, was euch nun berichtet wurde, durch die, die euch das Evangelium verkündeten, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Also, jetzt, sagt Petrus, jetzt wird das Evangelium verkündigt. Der Herr Jesus ist nicht mehr da. Wer verkündigt das Evangelium? Die Apostel und andere Leute. Alle Boten verkündigen das Evangelium. Jeder Christ verkündigt das Evangelium. Wie macht er das? durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Also wenn das Evangelium verkündigt wird, dann braucht man die Kraft des Heiligen Geistes. Und interessant ist, was hier steht. Wenn jetzt jemand das Evangelium weitersagt, dann darf er damit rechnen, dass das die Botschaft des Heiligen Geistes ist. Also wenn wir unseren Nachbarn oder unseren Schulkollegen oder Arbeitskollegen oder unsere Freundin oder irgendjemanden das Evangelium weitersagen, dann sollen wir wissen, jetzt ist der Heilige Geist am Wirken von dem Menschen. Ich habe gehört, Sie haben eine Evangelisation irgendwann in der nächsten Zeit. Evangelisation, da denkt man vielleicht nur an irgendeine Verkündigung, aber Evangelisation ist ja unser ganzes Leben. Und die beste Vorbereitung für eine Evangelisation in einer Woche ist, dass wir unser ganzes Leben evangelisieren und schauen, wo sind Menschen, denen wir das Evangelium weitergeben können. Und wir dürfen dafür beten, dass der Herr uns Gespräche schenkt und dass die Menschen uns auf unser Leben aufmerksam werden. Also diese Botschaft, während wir das Evangelium weitersagen, während wir bezeugen von Jesus Christus, wirkt der Heilige Geist. Die Botschaft wird durch den Heiligen Geist verkündet. Der Heilige Geist spricht heute. Wie spricht der Heilige Geist? Manche Leute meinen, ja, der Heilige Geist, der muss man irgendwie horchen und irgendwelche Träume haben oder man muss irgendwelche mystischen Dinge tun, damit der Heilige Geist spricht. Nein, der Heilige Geist spricht, wenn das Wort Gottes spricht. Wir kommen oft in die Versammlung und sagen, Herr, sprich du zu mir heute, oder? Kennen wir das? Oder wir lesen unsere Bibel am Morgen und öffnen die Bibel und sagen, Herr, bitte sprich du zu mir heute. Das ist nicht richtig, denn der Herr spricht sowieso. Es ist besser, wir beten, Herr, öffne mir die Augen oder die Ohren, damit ich richtig höre von dem, was du gesprochen hast und die ganze Zeit sprichst. Immer wenn meine Augen das Wort Gottes lesen oder wenn ich es höre, wenn jemand es vorliest, dann spricht Gott. Die ganze Zeit spricht Gott. Der Heilige Geist spricht. Und wenn ich am Morgen meine Bibel aufschlage und ich denke mir, ach, heute hat mir das Wort nichts zu sagen, wo ist das Problem? Hat Gott nicht gesprochen? Gott hat schon gesprochen, aber ich war nicht ruhig genug oder aufmerksam genug oder habe mir nicht genug Zeit genommen oder meine Gedanken waren ganz woanders. Das heißt, ich war nicht bereit, ich war nicht aufnahmefähig oder aufnahmebereit. Der Herr spricht immer und wir sollen uns das bewusst machen. Wenn wir morgen die Bibel aufschlagen und lesen, sollen wir sagen, Herr, danke, dass du jetzt sprichst, aber bitte hilf mir jetzt. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die wunderbaren Dinge an deinem Gesetz, wie David. Also, wenn der Heilige Geist spricht heute genauso, wie er damals gesprochen hat. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und was sagt der Geist den Gemeinden? Der Geist sagt den Gemeinden das, was der Herr Jesus sagt. Und der Herr Jesus, das, was der Jesus sagt, steht in der Schrift. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht, heißt es in Hebräer, Kapitel 3, Vers 7. Und dort ist eine Einleitung. Gleich wie der Heilige Geist sagt, Doppelpunkt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Was heißt das? Er sagt nicht, gleich wie der Heilige Geist vor 1000 Jahren gesagt hat und dann zitiert er Psalm 95. Nein, er sagt, so wie der Heilige Geist sagt, der Hebräerschreiber zitiert Psalm 95 und sagt, das, was in Psalm 95 vor 1000 Jahren durch David gesagt wurde, das sagt der Heilige Geist heute. Und wenn wir heute Petrusbrief zitieren, dann ist es nicht das, was der Heilige Geist vor 2000 Jahren gesagt hat, sondern ist das, was der Heilige Geist heute sagt. Also wenn wir das Reden des Heiligen Geistes hören wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Dann spricht der Heilige Geist. Und dann wollen wir horchen, dann wollen wir aufmerksam sein, dann wollen wir darüber nachdenken, was der Heilige Geist sagt. Also dieses herrliche Evangelium wird jetzt verkündigt, sagt er, und sogar die Engel haben ein Verlangen danach, in diese Dinge hineinzuschauen. Die Engel, die begehren, sagt er, die begehren, da hineinzugucken. Die schauen sich gegenseitig über die Schulter und schauen, was geschieht da im Evangelium? Was tut Gott hier? Die Engel haben großes Interesse an der neutestamentlichen Gemeinde und an den Dingen, an der Botschaft. Und vielleicht sagt der Petrus hier mit einem Klammersatz, und ihr, habt ihr auch so ein großes Interesse? Das ist sein Anliegen. Jedenfalls, das ist jetzt, das war das Gebet in den ersten 12 Versen. Aber jetzt, ab Vers 13, beginnt Petrus mit seiner Botschaft. Jetzt hat er etwas, er hat ihnen, diesen Leuten etwas zu sagen. Und er beginnt mit ein paar Imperativen, das heißt mit Befehlsform. Tut das und tut das und tut das. Und dieser Abschnitt geht von Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10. Und es sind fünf Befehle, nur fünf. Ich lese sie mal vor. Der erste ist ein Doppelbefehl. Deshalb umgürtet die Lenden eures Denkens und seid nüchtern. Das ist das erste. Umgürtet die Lenden eures Denkens und seid nüchtern. Das zweite ist in Vers 14, als Kinder des Gehorsams formt euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste, sondern wie der, der euch rief, heilig ist, werdet heilig. Werdet heilig. Das ist das zweite. Das dritte ist in Vers 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so führt euer Leben in der Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Führt euer Leben in Furcht. Oder bei Luther vielleicht wandelt in Furcht. Vers 17, das ist das dritte. Und das vierte ist in Vers 22, nachdem ihr eure Seelen gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebet einander aus reinem Herzen. Das ist das vierte. Liebt einander aus reinem Herzen. Und das fünfte ist in Kapitel 2, Vers 1. Legt also ab alle Schlechtigkeit und, Vers 2, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr dadurch wachset. Es sind also fünf Dinge, die der Apostel Petrus hier in den Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10 sagt. Und ich möchte gerne diese fünf, wir haben heute Abend nicht Zeit auf diese fünf Dinge, aber vielleicht auf die ersten zwei ersten zwei vielleicht. Also lesen wir Vers 13. Es geht hier um Hilfen für Menschen, die Pilger sind und die von Neuem geboren wurden. Was braucht ein Neugeborener? Er spricht sie ja an als Neugeborene. Also er dankt für die Wiedergeburt in Kapitel 1, Vers 3 und in Kapitel 2, Vers 1 sagt er als neugeborene Säuglinge, tut das und das. Er spricht die Gläubigen hier an als Neugeborene und es ist wichtig, dass wir uns, wir haben ja oft auch mit Neugeborenen zu tun, ich meine jetzt mit geistlich Neugeborenen. Was sind die fünf wichtigsten Dinge, die ein Neugeborener braucht? Und wir merken, das sind nicht nur Dinge, die man als Neugeborener braucht, das sind auch Dinge, die man weiterhin braucht. Also das Erste, das ist eine ganz grundlegende Ausrichtung. Als Erstes brauchen wir eine grundlegende Ausrichtung. Hoffet auf die Gnade, die euch dargeboten wird bei der Wiederkunft Jesu Christi. Hoffet ganz auf die Gnade. Ich lese Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eures Denkens und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung vollkommen auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist der Kernsatz. Hofft auf die Gnade. Hofft völlig und gezielt, also total und nur darauf. Hofft auf die Gnade, die euch dargebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi, das heißt bei der Wiederkunft Jesu Christi. Wichtig ist einmal, das ist eine grundlegende Ausrichtung für Christen. Es geht nicht um Leistungsdenken. Das müssen wir vergessen. In dieser Welt geht es nur um Leistungsdenken. Nur. Bei Gott geht es überhaupt nicht um Leistungsdenken. Und wehe dem Christen, der sich versteht als die Summe seiner Leistungen. Das ist tödlich. Das führt in die Depression. Das führt in ein freudloses Christentum. Wir sind Menschen, die hoffen nur auf die Gnade. Das ist die Basis des ganzen Christenlebens. Und Gnade habe ich schon erklärt gestern. Gnade ist, wenn Gott uns etwas schenkt. Gott verlangt keine Leistungen von seinen Kindern. Wir übrigens ja auch nicht, oder? Oder verlangst du von deiner Alina Leistungen? Definierst du sie nach Leistungen? Kinder werden einmal bedingungslos geliebt, einfach geliebt. Die wachsen auf, das Baby, da liegt das Baby in der Hand und sagt nicht so, na wart nur, dir werde ich schon zeigen. Na, also bitte, das Kind, das wird geliebt. Und Kinder, die nicht geliebt worden sind, so als Babys, die haben später einen Persönlichkeitsknacks. Die haben Schwierigkeiten. Die müssen lernen, dass sie von Gott geliebt sind. Aber geistlich auch. Nicht Leistungsdenken, nicht Werke. Damit man jetzt gut hoffen kann auf die Gnade, muss man vorher etwas tun. Er sagt, umgürtet die Lenden eures Denkens und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Man könnte auch übersetzen, nachdem ihr umgürtet habt eure Lenden eures Denkens und als solche, die nüchtern sind, setzt eure Hoffnung gezielt auf die Gnade. So könnte man das auch übersetzen. Also, was heißt aber das? Wir haben schon gemerkt, dass Petrus öfters in Bildern spricht und man denkt, was soll denn das? Lenden umgürten? Einen Gürtel anlegen? Was meint denn der Jude damit? Petrus spricht hier in jüdischer Sprache und in alttestamentlicher Sprache. Wenn die Juden haben Kleider, die gingen bis zum Boden. Und da kann man nicht schnell gehen damit. Da stolpert man drüber, wenn man laufen soll. Dann hat man einen Gürtel genommen und hat man die Hälfte des Mantels hat man vom Boden aufgehoben und in den Gürtel reingesteckt. Dann war man nur mehr so bis zu den Waden oder so, hing das dann runter. Ja? Und dann konnte man gehen, dann steigt man nicht drauf. Also umgürtet eure Lenden, das tut man, wenn man es eilig hat. Wir denken an die Israeliten in der Wüste, da hieß es, sie sollten das Passa feiern, also Passa essen, das Lamm, das sollten sie essen mit dem Stab in der Hand und mit umgürteten Lenden. Ja? Also in Eile steht dort, in Eile sollen sie das essen. 2. Mose 12, Vers 11. Eure Lenden seien gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stab in eurer Hand und ihr sollt es essen in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Das heißt, jederzeit bereit zum Aufbruch. In dieser Nacht musste alles schnell gehen. Und eine Million Leute auf die Beine zu bringen und dann alle rausziehen, das muss organisiert sein und das muss wirklich schnell gehen. Jedenfalls heißt das, lebe jederzeit bereit zum Aufbruch in die Ewigkeit. Das heißt das im übertragenen Sinn. Das heißt, denk daran, du lebst hier als Fremdling, du lebst hier im Blick auf die Ewigkeit. Richte dich nicht so ein, als ob du auf dieser Welt bleiben würdest, sondern sei bereit zu gehen. Und das kommt schneller, als man denkt. Meistens denkt man als junger Mensch, ich habe noch lange Zeit. Ich habe noch 60, 70 Jahre vor mir oder 50 Jahre vor mir oder 40 Jahre vor mir. Ja? So denkt man. So dachten wir, ich muss eine Geschichte erzählen. Wir wohnen in einem Dorf, das ist ein bisschen kleiner als dieses Dorf hier. Und wir haben ich habe mit meinem Sohn gerne Fußball gespielt, so 10 Jahre alt, da kann ich noch mithalten, oder? Mit 10-Jährigen, da geht es noch. Und 11 Jahre ging auch noch. Und da war einer dabei, ein ganz lieber, der hieß Sergei. Der ist aus Moldawien adoptiert von einer Familie. Die haben selber schon 7 Kinder und haben sie das 8. noch adoptiert. Kam mit 10 Jahren, mit 9 Jahren oder 10, weiß ich nicht, kam er, mit 9 Jahren etwa, kam er nach Europa, also nach Westeuropa, hier in die Schweiz. Und ein ausgezeichneter Fußballspieler, ausgezeichnet. Man staunte, wie der umgehen kann mit dem Ball. Und wir haben uns richtig befreundet mit ihm. Und ich hatte auch das Anliegen, ihm irgendwie das Evangelium klar zu machen. Aber es gab kaum die Gelegenheit. Dieser Bursche hat sich als 12-Jähriger eine Sandburg gebaut. Die hatten einen großen Sandhaufen da, weil das war ein Bauernhof. und die brauchten den Sand für den Boden dort. Da lag der Sand noch da und er hat sich da Höhlen gebaut in den Sand hinein. Und der kleine Bruder hat mitgearbeitet und die haben sich sehr gefreut. Und er war einmal drinnen in der Sandburg und mit einem Mal stürzt die Sandburg zusammen. Und er war mittendrin. Und der Kleine ist schnell zur Mama gelaufen und hat sie dann gesucht und die kam und ja, wo ist der Bub? Ja, irgendwo da unter dem Sandhaufen. Da fingen die an zu buddeln, aber es war riesengroß. Da konnten sie nichts. Und die haben natürlich inzwischen auch die Feuerwehr alarmiert und so weiter. Und dann haben die den ausgegraben nach 15 Minuten. Zu spät. Das war für uns ganz, ganz schwierig. Das ganze Dorf war wie geschockt. Und jeder hat sich gedacht, was, so schnell ist das Leben aus. So schnell. Niemand hätte sich gedacht, so schnell ist die Ewigkeit da. Petrus sagt hier, unser Denken soll nicht zu stark belastet sein von den Dingen dieser Welt, sondern seid zum Aufbruch bereit in die andere Welt. Und die ist schneller da, als wir denken. Unsere Gedanken sollen umgürtet sein. Unser Denken, vielleicht steht bei Ihnen eure Gesinnung, aber das ist gemeint. Die Gesinnung heißt das Denken. Das darf nicht zu stark belastet sein von den Dingen dieser Welt und von den Sorgen und Kümmernissen dieser Welt. Die Gedanken sollen nicht zu stark beschlagnahmt sein von den Dingen dieser Welt, sondern es sollen andere Dinge sein, die einen Christen beschlagnahmen sollen. Auch im Kolosserbrief spricht der Apostel Paulus davon. Da sagt er, denke an das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, denn euer Leben ist verborgen. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Christus ist verborgen und dort seid ihr zu Hause. Und das soll eure Gedanken beschäftigen. Ja, wie macht man das? Wie denkt man an den Himmel? Denk an die irdischen, lass nicht die irdischen Dinge dich als erste beschlagnahmen, sondern lass die göttlichen Dinge dich beschlagnahmen. Und es ist so leicht, dass uns das Irdische beschlagnahmt. Unser ganzes Denken wird gefangen von so vielen Dingen in dieser Welt. Wisst ihr, was ich froh bin? Dass wir dieses Jahr ein ungerades Jahr haben. Wisst ihr warum? Wenn wir jetzt ein gerades Jahr hätten, 2012 oder 2014, was wäre jetzt? Fußball. Und wir würden nur Fußball denken. 2 Monate oder 1,5 Monate denken die Leute nur Fußball. Da ist doch etwas verkehrt. Jeder denkt an seine 11 Millionäre, die gegen andere 11 Millionäre ein Fußball spielen und irgendwie versuchen, in ein Loch zu schießen, damit sie noch 1 Million hinzubekommen. Da ist doch was falsch. Ich habe nichts gegen Fußball, ich sage, ich spiele selber Fußball. Also früher jedenfalls, jetzt nur noch wenig. Aber es ist was falsch im Denken, oder? Wenn uns das ständig beschäftigt. Und wenn ein Fußballer beziehungsweise seine Lebensgefährtin ein Kind kriegt, dann wissen alle Kinder Bescheid. Was ist hier los? Man tut sein eigenes Denken mit Banalitäten füllen und das ist dann belegt. Unser Gehirn ist belegt. Ja? Und Petrus sagt, lasst euer Denken nicht belastet sein von den Dingen und Sorgen dieser Welt. Natürlich ist es wichtig, ob Bayern München oder Dortmund gewinnt, oder? Aber bitte, das darf mich vielleicht einmal kurz beschäftigen, einen Abend. Aber dann soll Schluss sein, ja? So wichtig ist es nun auch nicht. Heute hat nämlich jeder schon vergessen, wer gewonnen hat, oder fast vergessen. Unsere Gedanken sollen nicht zu stark beschlagnahmt sein. Dort, wo der Herr Jesus Christus ist, dort sollen unsere Gedanken sein. Wir sollen wissen, wer Habakuk ist. Und wir sollen wissen, was im Haggai steht. Und wir sollen wissen, wie es dem Reich Gottes geht in Syrien und den Christen in Jordanien und den Gläubigen in Nordkorea. Da soll unsere Gebete beschäftigen und in Indien und in Sri Lanka. Und vielleicht haben wir Kontakte zu Missionaren. Das soll uns beschäftigen, wie das Reich Gottes vorwärts geht und wie kann ich meine Nachbarn für den Herrn gewinnen. Und beten dafür. Oder meinen Schulkollegen oder Fußballkollegen. Wir sollen ein großes Anliegen bekommen für unsere Mitmenschen. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde, lauter Leute zwischen 20 und 30, viele Babys. All die Leute kommen aus furchtbarsten Verhältnissen, kaputten Familien, von der Straße aufgegabelt, Trinker und Süchtlinge und Unzüchtige und schlechte Beziehung zu den Eltern, gar keine Eltern oder nur eine Mutter und schlimmste Verhältnisse. Und ich denke, wie sind die denn zum Glauben gekommen? Da war ein Mann, der war mit 13 Jahren ins Gefängnis gekommen und war mehr oder weniger im Gefängnis, bis er 18 Jahre alt war. Und dann kam er in eine Anstalt und in die nächste Anstalt, völlig kaputt. Und dann kam er mit dem Evangelium in Berührung, hat er sich bekehrt. Und dann hat er ein Herz bekommen für diese Leute. Dann hat er solche Leute geangelt. Und es sind jetzt eine Gruppe von etwa 100 Christen. Und was machen die? Dreimal dürft ihr raten. Die haben das größte Anliegen, das sie haben, ist Evangelisation. Wie bekommen wir noch mehr Menschen zum Herrn Jesus? Die haben mit den Moslems, die wohnen, eine Gruppe, wo die, ein paar wohnen in einer Gegend, wo ganz viele Moslems wohnen. Dann haben sie die kleinen Kinder, sie sehen, die Moslems kümmern sich um die ganz kleinen Kinder nicht, da haben sie die kleinen Kinder, die Dreijährigen bis Sechsjährigen gesammelt und machen Kinderstunden und machen Spiele und lernen Verse auswendig mit den Kindern und die Mütter, die denken sich wunderbar, die sind jetzt beschäftigt. Ab 6 Jahren holen sie sich's dann wieder, weil dann wollen sie ja die Kinder zu Muslimen machen, oder? Aber von 3 bis 6 werden die Kinder mit dem Evangelium konfrontiert und das ist eine wunderbare, wunderbare Sache. Das ist es ihnen wert. 40 Kinder. Wo sind unsere Gedanken? Wie kann ich Menschen gewinnen für den Herrn? Wie kann ich noch mehr zum Herrn führen? Wie kann ich meinem Freund die Bibel nahe bringen? Ich darf dafür beten. Der Herr hat gesagt, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir beten. Aber wir müssen jetzt zum Text zurück. Ich habe jetzt ein bisschen bin abgekommen, aber es ist wichtig, hoffet, während ihr nüchtern seid oder als Nüchterne hoffet. Also wir sollen nüchtern sein, sagt er. Zuerst sagt er, wir sollen umgürtet sein an den Lenden unseres Denkens. Dann sagt er, wir sollen nüchtern sein. Was heißt nüchtern? Nüchtern heißt nicht vollgegessen und getrunken. Wenn man nach dem Mittag so einen richtig guten Mittagessen da sitzt, wenn da noch Versammlung wäre, gerade nach dem Mittagessen, dann ging es ganz schlecht, oder? Dann kann man einfach nicht sich konzentrieren, dann schläft man ein, dann ist man nicht mehr nüchtern. Da ist das Blut im Bauch. Aber was heißt es im Geistlichen? Wenn Petrus sagt, wir sollen nüchtern sein, dann heißt es, im innerlich sollen wir nüchtern sein. Das heißt, wir sollen wachsam sein. Wenn man unterwegs ist, dann ist man, wenn man wandert, dann ist nicht gut wandern, wenn man einen vollen Bauch hat. Die Gefahr ist, dass wir uns mit den Dingen dieser Welt berauschen, dass wir uns von dem Irdischen aufsaugen lassen, absorbieren lassen. Johannes sagt, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Stolz des Lebens. Das, was wir genießen sollen, das ist das Wort Gottes, das ist das Reich Gottes, das ist Gebet, das ist Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist Gemeinschaft mit Christen, die wir fördern wollen im Herrn. Wir sollen also heißhungrig sein nach dem Wort Gottes und nicht einen vollen Magen haben von den Dingen dieser Welt.